Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger.
Digitalk.
IT-News und Trends kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra Hosting Your Future.
Heute ist der 24. Januar 2008. Das ist der Digitalk Nummer 48. Ich bin Roger Zeri.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und unsere Gäste heute sind von der Switch. Das wäre einerseits der Urs Eppenberger. Kannst du ganz kurz sagen, was du machst bei der Switch?
Ja, grüß euch miteinander. Ich leite die Abteilung, die Domainnamen registriert, die die Leute brauchen, wenn sie .ch in ihrem Domainnamen haben wollen.
Das heisst, alle Anfragen laufen irgendwie über dein Pult, oder wie muss man sich das vorstellen?
Bei der Menge, die wir haben, ist alles ziemlich hochautomatisiert.
Aha.
Und im besten Fall hat es noch ein paar Problemfälle, die bei mir oben landen.
Okay. Ja, da reden wir dann sicher später noch mehr drüber. Und ebenfalls bei uns von der Firma Switch ist der Marco D'Alessandro. Sorry, Marco.
Hallo miteinander.
Erzähl doch schnell noch, was du machst.
Ich bin bei Switch seit dem 96. Mhm. Ich habe dort angefangen in der Domainregistration, also im Helpdesk. Mittlerweile bin ich Pressesprecher. Und es freut mich ganz besonders, dass ich heute da bin, weil ich nämlich vor ein bisschen mehr als 20 Jahren auch schon da war.
Aha.
Damals als kaufmännischer Lehrling.
Mhm. Also da bei der Tamedia.
Bei der Tamedia, im Tagesanzeiger, mhm. Genau.
Aha, ja.
Und später noch als Redaktionssekretär.
Okay. Ja gut, in dem Fall welcome back. Und ich würde sagen, machen wir weiter mit dem Feedback zu der letzten Sendung, Matthias.
Genau, es hat zwei Rückmeldungen gegeben. Zum einen schreibt uns der David Hanimann. Er sagt, beim letzten Digitalk sind einige Bemerkungen gefallen, deren Berechtigung ich anzuzweifeln wage. Time Capsule, also es geht um Apple, um die Macworld, ist zwar ein interessantes Produkt, aber es ist eine Schweinerei, dafür einen angekündigten Dienst aus Leopard zu streichen. Dass man Apple dafür verziehen hat, mag ein Eindruck sein, den die Medien geweckt haben. Das entspricht aber nicht der Wahrheit. Abgesehen von einigen Hardcore-Apple-Fans wurde dieses Vorgehen vor allem in den Foren stark kritisiert. Auch die Behauptung, Apples Erfolg sei 50% eine Marketingfrage, stehe ich kritisch gegenüber. Viele Leute suchen eine Alternative zu Windows und Apple ist nun mal die einzige vernünftige Alternative für Nicht-Computer-Freaks. Also wir sehen, es gibt nicht nur Gläubige bei Apple, sondern auch einfach, wie soll ich sagen, rationale Anwender und die sind dann da durchaus kritisch. Und wir haben das Mail von Martin Kilchsberger bekommen. Er hat ja den Canon Camcorder HV20 gewonnen und er hat den getestet und schreibt uns, heute war es also endlich soweit, ich konnte den Camcorder von der Post abholen. Das Gerät wirkt trotz dem Plastik relativ wertig. Bis auf die Kassettenfachabdeckung wackelt auch nichts, die Abdeckung dafür aber umso heftiger. Der Camcorder liegt angenehm in der Hand und lässt sich auch einhändig gut bedienen. Den Sucher gibt es wahrscheinlich nur der Vollständigkeit halber, er ist extrem klein. Er liefert aber ein besseres und vor allem kontrastreicheres Bild als das Display. Die Knöpfe sind dem Nutzer zugewandten Seite, sind selbsterklärend. Die anderen müssen erst mit Hilfe des Handbuchs entschlüsselt werden.
Okay.
Alles in allem ist das Fazit aber sehr gut. Martin schätzt das optische Zehnfach-Zoom und das Aufnahmeprogramm, lobt den Bildstabilisator und meint, bis jetzt kann ich aber sagen, der Camcorder überzeugt dadurch aus und lässt dem Benutzer genügend Spielraum für manuelle Einstellungen. Das Ding taugt. Sind wir froh, dass wir gute Sachen haben da können verschenken.
Ja, es haben sich glaub, ziemlich alle gemalt, die etwas gewonnen haben und sich bedankt und
ja.
Haben auch Freude am Buch.
Mhm.
Ja. Dann reden wir doch über die aktuellen Geschehnisse der Woche. In Deutschland hat Nokia starken Gegenwind im Moment. Der finnische Handyhersteller hat angekündigt, dass sie im Sommer eine Fabrik in Bochum schliessen wollen. Und dort werden etwa 2.500 Leute entlassen. Dafür wird dann eine neue Fabrik eröffnet in Rumänien. Das hat grosse Empörung ausgelöst, nicht nur wegen der Arbeitsplätze, sondern weil Nokia auch Subventionen kassiert hat, wo sie die Fabrik eröffnet haben und jetzt allerdings deren Standort nicht besonders treu sind. Deutsche Politiker haben bereits zum Boykott aufgerufen, gewisse Städte haben ihren Angestellten jetzt schon andere Handys gegeben und so weiter. Bei einer Umfrage haben 68% der Leute gesagt, die Marke Nokia sei schwer geschädigt worden oder sei geschädigt worden. Und über die Hälfte werden sich beim nächsten Handykauf überlegen, ob sie nochmal ein Nokia würden kaufen. Darf ich mal fragen in der Runde, wer hat das Nokia von euch?
Ich habe auch eins.
Du
ich habe ein Siemens.
Gut, du musst eh etwas anderes kaufen das nächste Mal. Würdet ihr jetzt nochmal eins kaufen? Ist das für euch ein Argument?
Ich muss mich, glaube ich, schon nochmal outen, weil ich mir vor 3 Tagen das neues Nokia-Handy gekauft habe. Aber ja, das war an sich nicht, weil das Handy kaputt war, sondern mein MP3-Player. Und ich habe so ein Handy gesehen, das hat einen MP3-Player drin gehabt, und dann habe ich mich für das entschieden.
Ja. Urs, wäre
ja, das? Ja, bei mir geht die Funktionalität eigentlich vor. Mein Nokia habe ich geschenkt bekommen.
Aha.
Und dann schaut man wahrscheinlich weniger, was die Firma sonst noch macht. Mit uns, es gibt grössere Themen bei Herstellern, man muss drauf schauen. Also Themen wie Kinderarbeit oder sonst Ausbeutung, ein vernünftiges Verhalten in der Umwelt gegenüber. Das sind schon auch noch Aspekte.
Mhm.
Und jetzt wird ein einziger wird jetzt da aufgelöpft.
Findet ihr denn, dass die Reaktionen in Deutschland sind die angemessen oder sind die jetzt einfach extrem aufgebauscht? Das ist ja auch noch gerade sind Wahlen in gewissen Bundesländern. Matthias, denkst du, das spielt eine Rolle?
Also vielleicht bei gewissen Politikern mag das Populismus sein, aber ich glaube, die Empörung in der Bevölkerung ist durchaus echt und ernst zu nehmen. Also ich würde die sehr ernst nehmen und ich verstehe auch die Entrüstung. Und ich würde jetzt das Handy, würde jetzt den Entscheid nicht allein wie sympathisch mir jetzt Nokia noch ist, abhängig machen. Aber wenn ich eine gute Alternative hätte, würde ich mich vielleicht aus so einem Grund dann für die Alternative entscheiden.
Sind denn die anderen Hersteller wirklich besser? Also, hat man wirklich eine Wahl, ernsthafte, was das anbelangt?
Also, die anderen Hersteller produzieren wahrscheinlich einfach schon lange nicht mehr in Deutschland.
Die produzieren schon lange in China.
Ja, also so gesehen, nein. Man hat eigentlich wahrscheinlich keine Wahl, wenn man heute, also Siemens gibt es ja auch schon länger nicht mehr, wenn man heute ein Handy kaufen will, das hier in Mitteleuropa produziert wurde, dann hat man wahrscheinlich schlicht keine Chance mehr. Also, ich weiß es nicht, aber...
Ich glaube, Motorola hat noch ein Werk in Deutschland. Aber ich bin auch nicht sicher, ob sie das noch haben. Sie haben auf jeden Fall mal eins gehabt. Ja, nun, also wir sehen, die Globalisierung hat wieder mal zugeschlagen und wir sind als Kunden da nur bedingt handlungsfähig.
Mhm.
Bleiben wir doch noch kurz beim Thema Handy. Vielleicht eine erfreulichere Meldung oder auf jeden Fall eine skurrilere. Japan hat angekündigt, dass sie wollen sogenannte Handy-Sommeliers ausbilden. Denn Sommelier ist ja eigentlich jemand, der gut Bescheid weiss über Wein, der im Hotel oder im Restaurant quasi der Fachmann ist und einem beraten kann. Und die Leute mussten eine bestimmte Ausbildung machen, dass sie den Titel dann auch haben. Und etwas Ähnliches will man jetzt eben in Japan für Handys einführen. Das ist eigentlich eine private Initiative, die aber von der Regierung jetzt gestützt wird. Die Handykenner sollen dann den Verkauf zum Beispiel besser können handeln als die heutigen Verkäufer oder auch können Zeug erklären, wo irgendwie komplizierte Funktionen auf dem Handy und so weiter. Urs, hättest du dir schon mal so einen Handy-Sommelier gewünscht?
Oh, auf jeden Fall.
Würdest du das in Anspruch nehmen, so einen Dienst?
Ja, also jemand, der mal mich fragt, was brauche ich überhaupt? Wie lebe ich? Was passt zu mir? Was sind die Funktionen, die ich sollte haben? Um all den Vertragsdschungel zum Beispiel Bescheid weiss.
Ja.
Und dann das alles kann vernüpfen auf 2-3 sinnvolle Produkte, wo ich nachher kann sagen, ja, das gefällt mir. Mal, das wäre cool.
Mhm. Matthias, du kämpfst ja damit, ein neues Handy anzuschaffen, seit Monaten.
Ja.
Könnt dir so jemand vielleicht weiterhelfen?
Ich weiss es nicht. Ich traue mir das zu, selber ein Handy zu finden. Ich bin bis jetzt einfach zu faul gewesen, wirklich in das anzugehen. Frage mich, also die Idee grundsätzlich kann ich nachvollziehen. Ich frage mich jetzt wirklich, ob es nötig ist, dass der Staat sich da, der Minister für was weiß ich was, in das Thema einmischt. Ich denke, man müsste von dieser Industrie können erwarten, dass die das selber löst und die fähig ist, auch nicht nur Geräte herzustellen, wo die Leute rauskommen, sondern auch ihrer Kundschaft zu vermitteln, welches Gerät sie brauchen. Also so gesehen, wenn es die Sommelier wirklich würde brauchen, wäre das eine Bankrotterklärung für die Industrie und dann müsste die über die Bücher.
Marco, wie siehst du das? Ist nicht eigentlich, müsste nicht eigentlich die Industrie bestrebt sein, einfache Geräte herzustellen, statt die Leute auszubilden, die nachher das können erklären, den anderen?
Ich sehe das jetzt nicht so eng wie der Matthias. Also, als ich den Titel von der Meldung gelesen habe, habe ich zuerst mal schmunzeln, weil ich mir etwas total anderes darunter vorgestellt habe. Was hast du dir darunter
vorgestellt?
Ich habe gemeint, da täge mir jemand via Handy wie empfehlen. Ach so. Oder sehr verliebt. Okay. Nein, aber jetzt ernsthaft, jemand, der einem das Handy oder schwierige Funktionen vom Handy erklärt, wenn man nicht so gut rauskommt, das finde ich sicher eine gute Idee. Die Frage ist einfach, was es kostet. Das ist natürlich noch ein Punkt.
Die Frage ist, braucht es eine staatliche Prüfung für das? Oder? Ist es nicht einfach so, ich kann Geld machen, ey? Weil die Ausbildungen kosten dann auch wieder etwas. Und es ist lästig für die Anbieter von diesen Ausbildungen und so weiter. Also ich finde es eher fragwürdig. Und ich finde, die Leute sollen bitte Handys machen, wo man rauskommt, statt die Leute ausbilden, die sie einem erklären.
Es ist, wenn man es vielleicht mit einem Fotoapparat vergleicht, dort gibt es auch Fachgeschäfte, die es einem erklären. Und ich bin froh, muss ich nicht Prospekte von den einzelnen Apparatherstellern wälzen. In der Konkurrenz, wo sie sind, wird ja kein Hersteller dazu übergehen, sein Produkt einigermaßen neutral miteinander zu vergleichen. Also man kann die Verantwortung nicht den Hersteller übergeben, uns sauber zu beraten. Aber es können Experten geben, die Fachgeschäfte haben, aber das muss privatwirtschaftlich organisiert sein. Ich sehe keine Rolle vom Staat da.
Ja gut, wir werden sehen, wie das weitergeht, wenn es dann überhaupt so weit kommt. Reden wir von etwas ziemlich anderem. World of Warcraft, das sehr beliebte Online-Spiel offenbar, hat jetzt 10 Millionen Marken überschritten. Das heisst, sie haben 10 Millionen User. Spielt jemand von euch Online-Games?
Nein.
Ich muss sagen, auch nicht wirklich. Ich kenne aber ein paar Leute, die da schon angefangen haben. Ich kenne allerdings niemanden, der jetzt wirklich so lange dabei geblieben ist. Mich hat das eigentlich noch überrascht. Kann sich jemand erklären, was World of Warcraft von anderen Sachen abhebt?
Ja, ich glaube, es ist so, dass wenn man mal drin ist, kommt man immer mehr weiter ein. Also das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Mechanismus, in dem man so eine Spielfigur hat, die dann stärker wird und besser wird.
Aber es und haben ja andere Fähigkeiten
auch. Ja. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass es quasi immer weiterläuft. Also das Spiel ist nicht, wenn man eingeht, macht man dort weiter, wo man das letzte Mal war, sondern es ist weitergelaufen in dieser Zeit. Also das heisst, es ist wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, auch, man hat immer das Gefühl, wenn man nicht drin ist, man verpasst etwas. Da passieren Sachen, die man nicht miterlebt. Und darum, das hat wahrscheinlich dann auch das Suchtpotenzial, wo man dann dem World of Warcraft häufig unterstellt.
Also ich habe es mal ausprobiert, mich hat es eben von Anfang an eher gelangweilt. Und alle Leute, die ich kenne, die zeitlang recht intensiv gespielt haben, spielen es heute nicht mehr. Naja, aber offenbar gibt es noch Millionen von Leuten, die das weiterhin machen. Gut, da können wir nicht mehr viel dazu sagen. Auch eine sehr tolle Anwendung haben die Forscher in Ungarn entwickelt. Und zwar, wenn sie eine Software geschrieben haben, wo die Stimmung von Hunden anhand von ihrem Gebell kann analysieren und den Menschen dann kann mitteilen, was der Hund eigentlich genau meint mit seinem Gekläff oder was auch immer. Urs, Marco, hättet ihr Bedarf für so etwas?
Gut, ich habe selber keinen Hund, darum brauche ich auch keinen elektronischen Übersetzer. Es gibt Software, die aber auch Stimmungen von Menschen anhand von ihrer Sprache können herausfinden, und das ist ein Callcenter zum Beispiel extrem hilfreich. Man weiss, also man kann dann im Betreuer sagen, hey, da kommt einer gleich rein.
Und dann kann aber seine, hört man das nicht sowieso?
Als Hilfe ist das sicher gut, oder als Warnung auch, hey, versuchen oben runterzunehmen.
Also Microsoft hat ja letzte Woche oder wann so eine Software patentiert, die anhand von einer Kamera am Computer kann die Stimmung vom Benutzer erkennen oder soll merken, der ist überfordert, der klappt jetzt dann zusammen oder der rastet aus und dann warnen oder irgendwelche Massnahmen treffen automatisch. Und das ist natürlich insofern ein bisschen fragwürdig, weil man kann sich ja dann sofort vorstellen, dass es dann am Schluss, Ende vom Monat heisst, ja, dem und dem Tag bist du nicht fit gewesen, CD, also 10% Lohn minus. Die Kamera hat das festgestellt. Du hast nicht die Leistung gebracht, die wir erwarten von dir, also wirst du abgestraft. Und das finde ich also ein bisschen heikel.
Ja, das wäre unschön. Ich habe mich irgendwie schon recht gefragt, was sind wir denn einfach nicht mehr fähig, irgendwie unseren natürlichen Instinkt zu trauen? Brauchen wir jetzt für alles eine Software, die uns sagt, ob es gegenüber irgendwie hässig ist oder nicht? Also wenn wir das nicht merken, weiß ich nicht, oder?
Also für die Hunde ist es sicher eine Chance, weil auf dem Internet gilt der Spruch on the Internet, no one knows you're a dog. Und das würde den Hunden unter Umständen helfen, sich noch besser zu verstecken, weil sie sich... wo sie besser können kommunizieren können.
Also ich habe das Gefühl, auch bei einem Hund merkt man eigentlich relativ schnell, auch wenn man selber kennen hat oder nicht viel mit Hunden zu tun hat, du merkst extrem schnell, wie ein Hund drauf ist. Ah. Naja, reden wir noch etwas Ernsthafteres. Der deutsche EU-Datenschützer Peter Scharr hat diese Woche gefordert in einem Ausschuss von der EU, dass private IP-Adressen als persönliche Daten sollen gelten. Also ähnlich sollen eingestuft werden wie zum Beispiel die eigene Telefonnummer oder die Privatadresse vom Haus. Für solche Daten gelten in der Regel vor allem in Europa strengere Normen, was die Speicherung und die Weitergabe anbetrifft. Und das würde jetzt zum Beispiel betreffen Suchmaschinen wie Google oder Yahoo, wo natürlich solche IP-Adressen laufend speichern, zusammen mit was man sucht, was man sonst gemacht hat und so weiter, um dann dort schön können ihre Werbung platzieren. Beschäftigt euch das Thema generell jetzt mal? Also überlegt ihr euch, wo ihr was, welche Spuren hinterlässt, Urs?
Das beschäftigt mich generell, ja. Die Thematik ist bei uns in der Geschäftsstelle durchaus immer im Raum. Und es interessiert auch, auch rein fachlich. Also wir haben mit IP-Adressen zu tun. Wir müssen sorgfältig damit umgehen, weil man in der Schweiz noch nicht recht weiss, was jetzt wirklich die rechtliche Lage ist.
Was genau erlaubt ist und was nicht.
In Deutschland ist es ein bisschen klarer als in der Schweiz.
Matthias, findest du, was ist denn für dich wichtiger, quasi totale Anonymität oder halt auch gewisse Bequemlichkeit, wenn Webseiten dich wiedererkennen oder dir passende Werbung schicken?
Also im Alltag ist mir Bequemlichkeit ganz sicher wichtiger. Also ich habe darum auch all die Google-Dienste eingeschaltet, die mir helfen dabei und mich natürlich komplett überwachen. Da ist die Speicherung von der IP-Adresse ein Witz dagegen, was Google alles weiss, über wie ich suche, was ich für Daten habe und so. Und so gesehen finde ich das ein bisschen eine radikale Forderung, aber ich finde es trotzdem gut, dass der Herr Scharr da die Forderung mal in den Raum stellt.
Aber es ist nicht schlussendlich immer so eine akademische Diskussion, weil der Trend, wie du jetzt auch gesagt hast, läuft doch viel mehr. Wir gehen unsere Kalender zu Google, wir gehen unsere Adressen zu Google, wir tun sämtliche Suchanfragen von den letzten 10 Jahren werden dort gespeichert und es ist eigentlich allen gleich, im Gegenteil. Man tut ja noch, dann tut man noch twittern, was man den ganzen Tag macht und weiss Gott was. Ist es eigentlich nicht völlig absurd, dass man quasi so strikt soll sein zu diesen Firmen, wenn die User ja von sich aus alles preisgeben?
Nein, also ich tue lieber am Schluss sagen, ich sehe Gefahren und ich weiss das Risiko und ich entscheide mich jetzt wirklich dafür, das zu machen. Und ich überlege mir dann aber auch immer mal wieder, wo ziehe ich jetzt Grenzen, als wenn ich da völlig naiv irgendwann einmal merke, oh, das sind ja gigantische Daten über mich gesammelt worden. Also ich tue lieber freiwillig entscheiden, ich gebe die Daten frei und ich mache das so, als wenn ich irgendwann mal aus allen Wolken falle. Also darum glaube ich, braucht es die Debatte trotzdem, auch wenn alle da relativ grosszügig und spendabel sind mit ihrer Privatsphäre.
Ich denke, es ist auch wichtig, dass man beim User die Wahl hat. Oder will ich das oder will ich nicht? So im Sinne von einem Hörgli, ja, ich bin einverstanden.
Das, was nie jemand liest.
Wenn das irgendwo möglich ist.
Habt ihr nie bei der Switch, was wäre denn, inwiefern betrifft euch das Speichern von IP-Adressen?
Wir haben natürlich Leute, die bei uns auf die Webseite kommen und wir wissen, von welcher IP-Adresse die hierher kommen.
Okay.
Und dort ist die Frage, wie lange dürfen wir das speichern, um noch herauszufinden, woher ist der gekommen.
Okay.
Angenommen, es hat einer versucht, auf das System einzubrechen, dann haben wir natürlich das Interesse, das möglichst
aufzubewahren. Ja.
Es heisst auch private IP-Adressen, das sind ja in der Regel nicht fixe Nummern, sondern die sind für eine bestimmte Zeit in einem Kunden von einem Dial-Up-Provider zugewiesen. Und er hat dann direkt zur Polizei fragen, wer hat um diese Zeit die bestimmte die IP-Adresse gehabt.
Ja. Also IP-Adresse ist nicht gleich ID, also Identifikation.
Nein,
es ist aber erst, es lässt sich matchen.
Ja. Also. Es lässt sich matchen, wenn wir bei einem Provider fragen. Mhm. Und das ist nicht so einfach. Also da braucht es heute in der Regel eine Anfrage von der Polizei, sonst rückt er die Daten nicht raus.
Ja,
und er rückt sie nicht raus, weil sie den Status von privater Daten haben.
Ja.
Wenn es eine öffentliche Daten wäre, dann könnte jeder fragen, sag mir, wer hat 130, 59, 10, 11 gestern am 4. gehabt.
Ja.
Es ist wichtig, dass da eine Regel drauf ist. Mhm.
Im Hauptthema geht es um Switch. Wer will eine Webseite mit einer .ch oder einer .li für Liechtenstein betreiben, dann kommt man nicht um Switch herum. Wir wollen jetzt die Organisation ein bisschen kennenlernen. Was macht sie eigentlich und warum ist sie befugt, da über die Schweizer Internetlandschaft zu herrschen? Dieser Frage gehen wir nach. Switch gibt es ja seit 1987. Die ursprüngliche Aufgabe war wahrscheinlich nicht die Domäne zu regeln, oder?
Ja, vor 20 Jahren hat es noch nicht so viele Computer gegeben wie heute. An den Hochschulen war typischerweise ein grosser Kübel im Keller. Und die Forscher haben noch mit anderen Forschern in der Welt reden. Und dann hat man sich Gedanken darüber gemacht, wie verknüpfen wir denen ihr Forschungstool miteinander. Und das ist hier, wo wir ins Spiel gekommen sind.
Also sind ihr denn eine Uni-Organisation am Anfang? Oder?
Wir sind eine Stiftung, die gegründet worden ist von den Hochschulkantonen und vom Bund zur Förderung von der Informatik an den Hochschulen. Es hat einen grossen Topf gegeben, Geld, wo man Rechner für die Hochschulen gekauft hat. Man hat einen Supercomputer in Mannwunde gekauft und dann noch die Vernetzung müssen machen. Und Stiftung Switch ist für die Vernetzung von der Hochschulen
da. Darum auch Switch, also der Umschalter.
Ja, das ist die eine Erklärung von dem Wort. Man hat mal versucht, einen englischen Satz reinzuwirken.
Das ist eine super Abkürzung. Ist das eine Abkürzung von irgendeinem Super?
Das ist eine Abkürzung von gar nichts mehr.
So.
Aber ursprünglich mal so konstruiert gewesen, oder?
Ja, nein, es ist. Man hat dazumals ganz verschiedene Netzwerkarten gehabt. Mit Modem, wo man einander angeläutet hat, Dial-Up-Netzwerk. Die Vision von diesen Leuten hier war, man baut ein einziges Richtiges. Man switcht von dem Durcheinander auf eine gemeinsame gute Lösung.
Okay.
Und dann ist irgendwann einmal das Internet aufgekommen. Wie ist dann dazu gekommen, dass Switch dann eben quasi berufen worden ist, die Domäne zu verwalten? Ist einfach sonst niemand da gewesen, der das hätte können?
Es hat sonst niemand gehabt, außer die Hochschule, die das gebraucht hat.
Mhm.
Also haben wir ein A4-Blatt genommen und die ersten 10, 12 Domains draufgeschrieben.
Was sind die ersten Domains?
CERN.ch, Switch.ch für die Fremden und dann alle Hochschulen.
ETH.
Uni B, ETH, Uni Z. Das hat man alles einmal gebraucht, um E-Mail-Adressen zu generieren und die Daten zwischen den Computern hin- und her-Routen. Also nur wenige Jahre vorher hat man alle Namen von allen Rechnern in einem File drin gehabt. Das Hosts-File gibt es heute noch in /etc. Nur ist es typischerweise jetzt sehr viel kürzer.
Genau, aber man sieht an dieser Datei ja, so ist das Internet ursprünglich hat's funktioniert, einfach mit einer Datei, wo ein paar Namen und IP-Adressen drin gestanden sind.
Weil das nicht skaliert hat, hat man ja das DNS erfunden und alle, die da wollen mitmachen, haben müssen sagen, ja, zu welcher Domain gehören wir
in der Schweiz. Kannst du ganz kurz sagen, für die, die nicht wissen, was ein DNS ist, was die Abkürzung heisst und was das ist?
DNS, Distributed Name System, das bildet den Domainnamen, wie wir ihn kennen, www.irgendwas.ch auf einer IP-Adresse ab.
Ja, also ein Wort mit einer Nummer wird verknüpft quasi.
Genau. Das ist eine Technik, die hinten dran und unsichtbar läuft und wo man sich weltweit zum Glück geeinigt hat, wie man das macht. Mhm.
Und dann, wann sind dann die ersten öffentlichen quasi Adressen vergeben worden in der Schweiz? Und wer hat da zu den Pionieren gehört?
Die ersten sind Hochschulen und Forschungsinstitute.
Und dann aber quasi und von Privaten?
Wir haben, es hat Firmen gegeben, die sich angefangen haben, dafür interessieren dafür.
Das ist und Anfang von den 90er Jahren?
Ja, oder? Wir haben einfach, also man hat uns eine E-Mail geschickt und dann haben wir das eingetragen und haben gesagt, ist gut. Mhm. Wir haben das gesagt, hey, haben nur etwa einen Namen pro Organisation.
Also das ist noch ganz länger. Unkompliziert informell gelaufen.
Wir haben keinen Vertrag gehabt, keine Dokumente, die das irgendwie regelt. Mhm. Ich weiss nicht einmal mehr, in welchem Jahr dass wir angefangen haben, Geld zu täuschen dafür.
Marco, 10 Jahre. Ja, wahrscheinlich.
Also irgendwann in den 90er Jahren.
Ja, ja. Also. 95, 96, dann wird es losgegangen sein. Und ja. Dann werden auch im grösseren Stil Unternehmen kommen sein zu euch und sagen, hey, wir wollen unbedingt eine Adresse.
Ja, und es war auch ein anderes Qualitätsdenken gewesen. Wenn bei der Hochschule einmal einen halben Tag vielleicht einen Ausfall gegeben hat, dann hat es das Telefon gesagt, hey Jungs, könnt ihr mal schauen? Mhm. Wenn wir heute 10 Minuten Ausfall hätten von diesem System, dann hätten wir zuerst einmal höheren Druck zu lösen und nachher dann der eine oder andere Rechtsfall am Hals.
Ist das schon mal passiert, dass irgendwann mal die ganzen Schweizer Internetadressen nicht mehr funktioniert haben?
Mir ist da nicht bekannt. Die ganze Sache ist redundant. Es hat mehrere Server, die Daten getroffen haben. Da kann eigentlich nichts mehr passieren.
Heute gibt es ja 2007 im September 1 Million Schweizer Adressen. Ist das vergleichsweise viel? Sind wir stark internetisiert oder ist das?
Das ist so, das ist vergleichsweise viel. Wir haben in der Schweiz eine sehr hohe Domainnamendichte, also eine der höchsten sogar, wenn man das vergleicht mit anderen europäischen Ländern. Wir haben auf unserer Webseite auch eine Statistik seit kurzem, wo man das kann anschauen kann. Da sieht man zum Beispiel pro Kanton, wo sind wie viele Halter von Domainnamen Zug, der Kanton Zug führt.
Und da habt ihr auch sonst Statistiken, nimmt das immer noch zu oder flacht die Registrierung langsam ab? Oder ist das immer noch begehrt? Sagen wir immer noch, jeder Private muss dann auch noch eine eigene Adresse haben?
Wir haben eigentlich die Bewegung mitgemacht, wie sie das Internet auch mitgemacht hat. Mhm. Ein riesen Boom dort, bis die Dotcom-Blase geplatzt ist. Wir sind dann nicht runtergefallen, sondern das Wachstum war dann noch linear. Im Moment geht es der Wirtschaft offensichtlich wieder gut und wir haben wieder ein ganz leicht exponentielles Wachstum.
Wenn ich jetzt sage, ich will eine Webadresse haben, ich will irgendeinen Namen registrieren, dann kann ich auf die Switch-Webseite gehen und kann ich da irgendetwas einschreiben oder was gibt es für Limiten, was einen Namen angeht, den ich kann registrieren kann?
Es gibt eine Längenbegrenzung. Ich bin aber gerade überfragt, wo die App ist.
Ich habe nachgelesen, 63 Zeichen.
Okay.
Gibt es Leute, die das voll ausnutzen?
Das sind eher ein bisschen Exoten, denke ich.
Willst du welche Internetadresse eintippen mit 63 Zeichen?
Ich habe eine gefunden. Ich habe eine Internetadresse gefunden, die genau 63 Zeichen hat. Die heisst «The longest list of the longest stuff at the longest domain name at longlast.com».
Oh Gott. Also, und was kommt, wenn man das eintippt?
Es kommt alles lange Sachen.
Also gut.
Also es gibt Leute. Aber jetzt ernsthaft, also könnte ich zum Beispiel angehen und sagen, ich will Microsoft-Office.ch wäre frei, könnte man haben. Oder würdet ihr sagen, Microsoft, das darfst du, Matthias, nicht haben?
Also wir sind weder Richter noch Polizist. Wir geben ein paar Empfehlungen ab, wo man möglicherweise übermässig reinlaufen könnte, wenn man es registriert. Aber wir prüfen es nicht. Auch Beschimpfungen zum Beispiel oder rassistische Aussagen im Domainnamen, das kann man mal registrieren.
Mhm.
Aber sobald, also man ist nicht auf dünnem Eis, als man sagt.
Ja.
Man ist voll im Wasser, wenn man so ein Seich macht.
Mhm. Es gibt
auch das, also das heisst, was heisst denn das, sobald jemand sich beschwert, schaltet ihr das ab oder was passiert dann konkret?
Da gibt es ein normales Verfahren. Also wenn es um Markennamen gibt, dann gibt es einen Streitbeilegungsdienst, wo man sich meldet. Und dann ist dort eine Hilfe rum, die dafür sorgt, dass die zwei miteinander ins Gespräch kommen und sich einigen auf irgendeine Art. Und die Empfehlung, die aus dem Streitbeilegungsdienst rauskommt, die tun wir dann umsetzen. Bei anderen Sachen kommt das Gericht auf uns zu und sagt, macht das, und dann machen wir.
Mhm. Mhm.
Man kann uns aber nicht anrufen und sagen, der Domainname gefällt mir nicht, löscht den.
Also zum Beispiel hat es in den USA, habe ich gelesen auf Wikipedia, bei 1996 bis 1998 auch so Verfahren gegeben, wenn man bei Internet dort irgendeine sogenannte obszöne Adresse hat wollen registrieren, dann ist die abgelehnt worden und da ist eine automatische Wortliste dahinter gesteckt. Also so Überprüfungen gibt es.
Wir haben in der Schweiz etwas Ähnliches, und zwar sind das Namen von Gemeinden.
Mhm.
Die Namen von Gemeinden, die kann nicht jeder registrieren. Oder? Es heißt zwar nach wie vor das Prinzip First Come, First Serve, also wenn es zwei Forche gibt in der Schweiz zum Beispiel, dann ist halt das eine Forche schneller und das andere muss dann noch einen Zusatz wählen.
Aber ich könnte jetzt nicht wintertour.ch registrieren, wenn es das nicht schon gibt.
Nein.
Ja. Das ist aber die einzige Einschränkung,
sagst du? Ja.
Und wie viele von diesen Streitfällen gibt es? Hat das zugenommen, abgenommen? Also eine Zeit lang haben wir viel von solchen Sachen gehört, oder von Leuten, die Adressen horten und so Geschichten haben. Ich habe das Gefühl, ich höre nicht mehr so viel, aber ist das einfach, weil es
nicht mehr neu ist,
oder ist das wirklich zurückgegangen?
Ich denke, es ist ein bisschen am Zurückgehen allgemein.
Es hat sicher mal ein paar Entscheidungen gegeben, die typischerweise gegen die ausgefallen sind, die gemeint haben, sie seien die Schleuern.
Mhm.
Und das ist einmal so als einfache Geldmache-Maschine angeschaut worden, und das hat sich, glaube ich, herausgestellt, dass das eben nicht mehr so ist. Also gerade bei den Marken hat sich die Situation geklärt.
Ja. Also es hat in der Schweiz ja mal den Fall gegeben von Microsoft.ch, wo jemand gefunden hat, das sei originell, oder? Kannst du da sagen, wie das abgegangen ist, oder?
Den Fall kenne ich nicht.
Marco, weißt du da etwas
Mir dazu? Ist der Fall persönlich auch nicht bekannt, aber das wird ganz klar so abgelaufen sein, dass Microsoft höchstwahrscheinlich darauf aufmerksam gemacht worden ist und dann
rechtliche... Und Migros auch sehr wahrscheinlich.
Oder ist dann Migros 2.
Ja. Dass die Firmen dann rechtliche Schritte gegen den Halter eingeleitet haben, wie auch immer, oder?
Was ja auch in diesem Thema Domänen, Namen, Adressen immer wieder so ein bisschen aufkommt, Behauptung zumindest, es hat irgendwann mal keine guten Namen mehr. Also das hat man mal 2004 können zum Beispiel lesen, und dann sind gross die Umlautdomänen gekommen. Ist ein riesen Medienecho gewesen, und dann haben wir aber das Gefühl gehabt, man sieht sich da jetzt nicht wahnsinnig viel von so Umlautdomänen, also Domänen, wo irgendein E, ein Ö oder ein Ü drin haben. Täuscht das, oder?
Also ein Domainname, wenn er eine Person beschreibt oder einen Namen, dass man ihn richtig kann schreiben mit der Umlaut, das ist, finde ich, ein berechtigtes Anliegen. Gut, ich war auch schon Coiffeur mit G-O-I-F-F-Ö-R.
Ja.
Auch gut. Aber das ist nicht ein Namensraumsproblem. Die Deutschen haben 11 Millionen, wir haben eine. Und die Deutschen haben 11 Millionen auf Deutsch.
Ja.
Schon leicht vom deutschen Namensraum her haben wir sicher noch Luft. Und wir haben ja noch die anderen Landessprachen.
Da muss man dann einfach origineller werden mit der Zeit, oder?
Ja, sicher. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Was ist der, Marco, der originellste Domainname, den du schon je gesehen hast, was dich hinten rausgestellt hat?
Ja, das war vielleicht nicht gerade der originellste, aber im Zusammenhang mit der Länge von einem Domainnamen habe ich einmal einen Domainnamen auf Walisisch gesehen, das ist also auch ganz lustig.
Oh,
aber den kann ich jetzt leider nicht mehr nachsagen.
Das kann aber niemand haben, ja. Außerhalb von Wales.
Was ist denn das Kürzeste? 3 Buchstaben, falls es dann noch Varianten gibt.
Kann man 1 Buchstaben registrieren?
Nein, die Grenze ist bei 2.
Ja. 2 ist das Minimum. Ja.
Die Kantone haben die zweibuchstabigen Abkürzungen für sich reserviert. Ja. Andere zweibuchstabige Abkürzungen
sind frei.
Lassen wir nicht zu.
Ah. Also ps.ch könnte
ich nicht registrieren. Also die sind vom Bund her limitiert. Das ist nicht unser Entscheid, die nicht zuzulassen.
Ja.
Da bei diesen Umlautdomänen hat es ja auch eine gewisse Unstimmigkeit gegeben. Also, weil wahrscheinlich aufgrund von dem Medienecho dann einfach die Systeme von der Switch nicht mehr nachgekommen sind. Also ich habe ja meinem Nachnamen einen Umlaut. Ich wollte eigentlich den registrieren und dann aber keine Chance gehabt. Lange Zeit hat es geheißen, jawohl, der ist frei. Und irgendwann einmal, als ich wirklich so weit war, nach Stunden, dass ich hätte sagen, jawohl, ich will den, hat es dann geheißen, jetzt ist er aber weg. Bin ich ein bisschen sauer gewesen. Mhm. Ist das vielen Leuten so gegangen?
Das kann ich durchaus nachvollziehen. Es ist so, dass unser System funktioniert hat. Das beweisen auch die 14'000 Registrierungen von Umlautdomain innerhalb der ersten 24 Stunden. Wir haben einfach an unserem Grundsatz müssen festhalten, first come, first served.
Aber es ist am Schluss wahrscheinlich trotzdem relativ willkürlich abgelaufen, indem ich entweder Glück hatte, wenn ich vielleicht einfach einen guten Provider hatte und wenn ich irgendeinen Provider hatte, der da einen Umweg genommen hat oder sonst nicht so gut angebunden ist, habe ich vielleicht Pech gehabt. Oder wenn ich halt ein Analogmodem hatte, dann habe ich sowieso keine Chance gehabt.
Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hat wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Mhm. Sondern wirklich die Reihenfolge, wie man drangekommen ist, wie man wieder die nächste Seite bekommen hat, wenn man noch hat müssen, einen Account eröffnen zuerst,
ja.
Hat man natürlich auf dem System noch Schritte müssen machen, wo einen anderen Nase schon
aber zurückblickend, ist das, findet ihr das toll, würdet ihr das wieder so machen? Bei einer nächsten Welle von, ich weiß nicht, was als nächstes dazukommt oder so. Da könnt ihr euch nicht viel Ärger ersparen, indem ihr vorab halt gewisse, weiss nicht, das Reservationssystem einführt oder so.
Es gibt andere Prinzipien, wo man so eine neue Funktion könnte einführen könnte. Also es gibt so Sunrise-Perioden, wo jeder mal etwas reinschicken kann. Mhm. Dann wird es zum Beispiel am Schluss verlost. Aber dann hat man ganz bewusst ein anderes Prinzip eingeführt für die Einführungszeit.
Ja.
Auch bei .eu ist ja das so gelaufen. Mhm. Wir haben jetzt hier einfach das gleiche Prinzip weitergezogen. Schneller ist geschwinder. Und dann muss man einfach im ersten Moment mit denen leben, die alle Bücher.ch wollen. Es hat einen, der zufrieden ist.
Ja. Und alle anderen
nervt. Und alle anderen nervt.
Ja. Mhm. Aber hast du das Gefühl, es wäre psychologisch nicht besser für die Leute, es los hätte entschieden? Wieso entsteht ja gleich immer der Eindruck, wie der Matthias das
eben, also hat, auch ein Laderum für Verschwörungstheorien.
Also wenn man von Anfang an weiss, ich nehme quasi an einer Verlosung teil, dann ist doch das psychologisch ganz anders, als wenn ich da probiere und mache und tue und gestresst bin und dann geht es nicht. Und dann rege ich mich eben auf und dann die Leute kommen ja und schiessen euch zusammen. Oder?
Wir sind primäre Technikladen.
Mhm.
Und wir haben es auf der psychologischen Seite schon einiges dazugelernt über die Zeit. Und wir haben auch aus dieser Situation gelernt.
Genau. Ja. Aber sind ihr frei in der Wahl von diesen Verfahren oder gibt es da Gesetze, die euch binden?
Es gibt eine Verordnung, wo das Prinzip festschreibt.
Ja.
Und wir kommen schlecht raus, wenn wir das irgendwo noch immer würden
überbrechen. Wenn es eine Verordnung gibt, ist klar, dann müsst ihr auch die
auf halten. Relativ höher Stufen, also beim Fernmeldegesetz müssen wir sogar rein.
Ah, okay.
Wenn wir da etwas anderes
wollen. Ist denn irgend so eine grössere Änderung am Horizont demnächst? Kommt etwas Neues? Irgendeine neue Top-Level-Domain? Oder?
Ja gut, neue Top-Level-Domains wird es eine ganze Reihe geben, aber da sind wir nicht betroffen.
Die muss man dann direkt irgendwo bei den USA gehen.
Also unterhalb von CH sehe ich keine Änderung von der zugelassenen Zeichen oder so jetzt am Horizont.
Also zum Beispiel irgendein Verfahren, das dann nach Gemeinden unterscheidet oder nach Kantonen oder so, dass man irgendwie kann sagen, ich will jetzt eine Zürcher Domäne haben, das ist kein Thema.
Mhm.
Da gibt es im Ausland Bestrebungen, zum Beispiel dort Berlin, das überzukommen. für die Berliner Community. Mhm. Da gibt es noch ganz andere. Es gibt, glaube
New York und Paris sind die. Sind
genau, genau.
Wo das schon haben oder wo gerne möchtet?
Gerne möchtet.
Gern wo gerne möchtet.
Aber es gibt es noch nirgends.
Wo es schon haben, ist .cat, C-A-T für Catalonia.
Mhm. Ja. Aber in der Schweiz gibt es keine Bestrebungen .ch, .zh oder .be oder kommt man vielleicht Belgien quer, keine Ahnung, was haben die?
Weiß es nicht.
Wahrscheinlich.
Ja, ja. SH wäre Schaffhausen, aber das ist auch schon weg.
Eben, also so einfach ist es dann nicht.
Könnt ihr dann Punkt Zürich mit Ü
machen? Genau. Ich hätte gerne Punkt Matthias, aber das ist wahrscheinlich jetzt anders drauf. Es hat ja auch, also die, zum Beispiel zu Amerika so Fall gegeben, auch zu Deutschland, wo gewisse Provider gewisse Adressen gesperrt haben. Also Arcor zu Deutschland hat dort allerdings aufgrund von Gerichtsentscheid müssen gewisse Porno-Webseiten sperren. Also die sind dann nicht mehr erreichbar gewesen. Das ist, mal abgesehen von dem Fall, das ist ja eigentlich sehr problematisch, wenn es dann, es könnte dann eine Situation entstehen, dass man das Internet, wenn man es sieht, davon abhängt, welchen Provider das man hat. Wenn ihr jetzt würdet hören, das ist in der Schweiz auch passiert, würde Switch eingreifen und sagen, das geht nicht. Es muss quasi jede alle Adressen erreichen oder sagt ihr, das ist nicht eure Aufgabe?
Das ist definitiv nicht unsere Aufgabe. Es gibt eine Zusammenarbeit von den Provider mit der Polizei.
Mhm.
Und also das ist klar, dass die Provider eine ganze Reihe von Webseiten, also von Webseiten sperren, wo die Kunden nachher nicht drauf können.
Mhm. Also das ist gang und gäbe?
Das ist gang und gäbe bei uns in der Schweiz. Das müssen wir sogar.
Ja.
Also es gibt Offizialdelikt, Kinderpornografie und Rassismus, da muss man handeln.
Mhm.
Da ist man, wenn man es nicht macht, macht man sich selber strafbar.
Mhm.
Also da kommen die Provider nicht drum herum.
Aber das wird auf Provider-Ebene gehandelt.
Jawohl.
Da kommt nicht irgendjemand zu euch und sagt, hey, die URL müsst ihr jetzt einfach rauskippen. Oder?
Sobald wir aufmerksam gemacht werden, dass unter einem bestimmten Domainnamen auch ein Webserver erreichbar ist mit Inhalt, wo vom Gesetz her nicht zugelassen ist, dann gibt es die Möglichkeit, dass wir den Domainnamen auch löschen oder mindestens aus dem DNS rausnehmen, dass er nicht mehr über den Domainnamen erreichbar ist.
Mhm.
Den Schritt den können wir machen, den tut uns das Gericht verfügen.
Ja. Also man könnte sich vorstellen, dass, es ist nicht so, dass quasi Switch Liste betreibt mit Adressen und dann noch gleichzeitig eine offizielle Zensurliste von Domänen, die nicht erreichbar sind. Könnte man sich aber vorstellen, dass es sicher Leute gäbe, die das noch lässig finden würden, um das so zu lösen.
Man kann sich noch vieles vorstellen, wie man das Netz zensurieren kann. Ja. Und wir sind eine zentrale Stelle und dort ein typischer Ort, wo man so etwas könnte machen könnte. Ich würde mich mit Händen und Füßen wehren.
Ich meine, es gibt ja auch noch den anderen Aspekt. Eine Webseite muss nicht zwingend über einen Domainnamen erreichbar sein.
Wenn man die IP-Adresse weiss,
und das wissen ja gewisse einschlägige Kreise. Die tun dann einfach irgendwie Torrents oder so irgendwie auf eine IP-Adresse.
Also wenn wir ein anderes Beispiel sind Phishing-Websites, also wo zum Beispiel eine Kopie von einer Bankenapplikation läuft, da gibt es tausende von Domainnamen, die auf diesen Webserver drauf zeigen. Mit von jeder Top-Level-Domain. Und wenn wir unsere löschen, dann hat das dem nicht viel geschafft. Sondern dann muss man in dem Land, der Provider muss den Webserver vom Netz nehmen. Das ist die einzige wirklich greifende Massnahme.
Ja, ich würde sagen, vielen Dank, dass Sie da gewesen sind.
Genau. Merci vielmals für die spannende Auskunft. Jetzt wissen wir ein bisschen besser, wie es funktioniert hinter der Kulisse, zumindest mal für das Schweizer Internet, wenn man dem so darf sagen.
Ja, das wäre der 48. Podcast gsi.
Feedback, Vorschläge, Fragen und andere geistige Ergüsse immer gern per E-Mail auf leben@tagesanzeiger.ch. Nächste Woche gehen wir der Frage nach, was eigentlich ein grüner PC soll sein. Bei uns sind dann Vertreter von HP und von Fujitsu Siemens, zwei PC-Hersteller, die uns das hoffentlich können verständlich machen, was da dahinter steckt. Bis dahin allen eine gute Woche und ciao miteinander.
Viel Spass beim Surfen. Tschüss zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra Hosting Your Future.
Ich sehe nicht auf die Uhr, wie viel.
Wir sind schon lang.
Ah. Also
es ist. Wir reden schon lang.
Ich bin soweit in dem Moment durch.